Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem KU-Podcast. Hier sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus dem Krankenhausmanagement zu aktuellen Themen der Gesundheitsbranche. Wir möchten dabei auf den jeweiligen Schwerpunkt unseres Fachmagazins KU Gesundheitsmanagement tiefer eingehen. Und zwar kurz, knackig und leicht verständlich. In dieser Folge betrachten wir Lösungen zur Prozessoptimierung. Mein Name ist Vanessa Neubauer aus der Fachredaktion KU Gesundheitsmanagement. Ein schlechter analoger Prozess wird auch ein schlechter digitaler Prozess sein. Darüber sprechen wir nun mit unserem Experten Maximilian Greschke. Er studierte VWL an der Universität St. Gallen und Informatik an der Harvard University in den USA. Schon mit Anfang 20 gründete er seine erste Firma in Berlin. Seitdem schreibt er seine Startup-Erfolgsgeschichte. Anfang 2017 gründete er die digitale Entlassmanagement-Plattform ReCare. Ja, lieber Maximilian, schön, dass du heute bei uns bist. Und wir würden gleich gerne mal mit einer kleinen Anekdote in das Thema Prozessoptimierung einsteigen. Und verrate uns doch einfach mal, wie du von deinem erfolgreichen Startup im Bereich Lieferdienste zum digitalen Entlassmanagement gekommen bist.
Ja, sehr gerne. Hallo erstmal, Vanessa. Freut mich sehr, dass ich hier dabei sein darf und wir uns heute unterhalten. Tatsächlich war ich vorher ja bei Delivery Hero und bin eigentlich über, ich sag mal, Umwege ins Gesundheitswesen gekommen. Das Thema Entlassmanagement ist etwas, was ich familiär etwas mitbekommen habe immer. Und zwar ist meine Frau Assistenzärztin bei Vivantes hier in Berlin. Meine Schwiegermutter ist PDL bei einem ambulanten Pflegedienst gewesen zu der Zeit, als wir ReCare gegründet haben in 2017. Und das war im Prinzip auch ein großer Teil der Inspiration schon, dass ich die Überleitungsprobleme sozusagen am Abendbrottisch mitbekommen habe, wie sich meine Frau und meine Schwiegermutter darüber unterhalten haben. Oft auch sehr emotional. Und eine der Ideen war tatsächlich zu überlegen, kann man diese, ich sag mal, logistischen Probleme um die Patientenüberleitung nicht vielleicht so lösen in einer Experience, wie wir das auch von digitalen Plattformen aus unserem privaten Leben kennen. Also um das mal ganz klischeehaft aufzuzählen, Booking.com, eben Lieferheld, Foodora etc. pp.
Super, vielen Dank für den persönlichen Einstieg. Und nun haben wir ein paar Fragen vorbereitet, mit denen wir gerne den Hörerinnen und Hörern das Thema Prozessoptimierung in den Krankenhäusern ein bisschen näher bringen wollen. Und zunächst die Frage, welches Einsparpotenzial, monetär, zeitlich oder eben auch personell, kann es geben, wenn in den Krankenhäusern die Prozesse konsequent optimiert werden?
Ohne das von Anfang an zu sehr relativieren zu wollen, wahrscheinlich die ganz typische Antwort, es ist extrem klinikindividuell. Es hängt unter anderem natürlich von den Fachabteilungen beziehungsweise dem Mix der Fachabteilungen ab, was für Arten von Überleitungen überhaupt ein Krankenhaus zu vollziehen hat im Rahmen des Entlassmanagements. Also beispielsweise eine orthopädische Fachklinik, die primär elektive Patienten hat, und sehr viel über, ich sag mal, geregelte Abläufe in Anschlussheilbehandlungen, in Reha-Kliniken übermittelt, hat zum Beispiel ein ganz anderes Profil und eine ganz andere Ausgangssituation als ein Maximalversorger mit einem großen Schwerpunkt in, ich sag mal, Fachabteilungen, die eher Pflegefälle sozusagen in der Nachversorgung mit sich bringen. Wenn wir jetzt an große geriatrische Abteilungen, innere Medizin, Neurologie etc. denken. Und wir haben im Prinzip drei verschiedene Themen, wo unser Ansatz Mehrwerte schafft, die sich dann auch ökonomisch niederschlagen können. Das eine ist mal der reine, ich sag mal wirklich prozessuale Optimierungsaspekt. Also in der sozusagen alten analogen Welt hat das Ganze so funktioniert, dass Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus meistens der Sozialdienst oder funktional sehr ähnliche, ich sag mal, Abteilungen. Manchmal gibt es auch pflegerisches Entlassmanagement oder ähnliche Themen, Case Management in Kliniken, die sich damit beschäftigen, wirklich telefonisch oder zum Teil per Fax die nachgelagerten Einrichtungen, Pflegeheime, Pflegedienste und so weiter kontaktiert und irgendwie versucht, eine Nachversorgung für diesen Patienten zum geplanten Entlassdatum zu finden. Bei ich sag mal, schwierigeren Fällen kann es durchaus dazu führen, dass man 50, 60 Einrichtungen abtelefoniert, bevor man eine passende Einrichtung mit Zusage sozusagen erhält. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das Ganze muss häufig sehr kurzfristig gehen. Also Entlassungen sind nicht immer, gerade sozusagen, wenn der Patient über die Notaufnahme ins Krankenhaus gelangt ist, nicht immer gut planbar. Wir kennen viele Kliniken, da passiert das oft einen Tag vor dem Entlassdatum dann. Das ist natürlich ein anderes prozessionales Hindernis, woran man arbeiten sollte als Klinik, um die Verweildauer optimal zu managen, aber durchaus Realität im Arbeitsalltag vieler Kolleginnen und Kollegen da. Und die Nutzung einer solchen Plattform, wie wir sie anbieten, ermöglicht im Prinzip das Ganze über ein MyHammer-Prinzip sozusagen abzuwickeln und dadurch einfach massive Zeitersparnisse bei den Kolleginnen und Kollegen herbeizuführen, weil man eben nur einmal ein digitales Profil anlegt und die Suche startet, idealerweise mit wenig Eingabeaufwand, wenn man eine KIS-Schnittstelle auch verwendet und dann die Plattform sozusagen, ich vergleiche das immer ganz gerne mit MyHammer, das Ganze offen ausschreibt zwischen den angeschlossenen Einrichtungen und man also nicht diesen manuellen 1:1-Effort hat. Und das Ganze potenziert sich von den Aufwänden her auch, weil natürlich, wenn ich Einrichtung angefragt habe, die habe ich nicht erreicht, dann rufen die mich später zurück, es da einen riesigen Rattenschwanz an sozusagen noch Aufwänden gibt. Und all das sozusagen lässt sich über die Plattform sehr gut automatisieren. Und unsere Vision von sozusagen ich sag mal, Sozialdienstarbeit ist eigentlich, dass wir glauben, wir haben einen Trend, dass wir in Deutschland immer mehr komplexe Fälle haben, sowohl was Multimorbidität angeht, also mehrere Krankheiten gleichzeitig bei älteren Patienten vor allem, als auch einen erhöhten Sozialberatungsbedarf, wirklich aufgrund von sozialen Themen, Obdachlosigkeit, Probleme mit der Krankenversicherung, etc. pp. Aus verschiedenen sozialen Trends, die wir leider nun mal haben, heraus und dass sich das qualifizierte Personal in der Klinik dadurch dann mehr Zeit für diese wirklich komplexen Fälle nehmen kann, die wirklich auch sozusagen menschliche Intervention erfordern. Ansonsten werden die definitiv auch zu Langliegern im Krankenhaus und die Standardfälle, die im Alltag heute aber auch viel Zeit kosten, in der Summe wir relativ gut automatisieren können. Und dadurch entsteht dann, glaube ich, ein Benefit für alle Beteiligten. Das Personal kann eigentlich die Beratungsarbeit am Menschen machen, die es auch machen möchte. Er muss sich nicht mit, ich sag mal, manuellen logistischen Aufgaben herumärgern und die Patienten werden dann auch adäquat versorgt. Und die, bei denen es sozusagen relativ einfach abzuarbeiten ist, die kriegen hochgradig standardisiert dann eben auch ihre Versorgung. Und das ist mal so ein bisschen der generelle Outlook, was diesen Prozess angeht. Und in der Praxis ergeben sich dadurch dann eben noch zwei weitere Vorteile. Das eine ist, ich habe das nebenbei schon so ein bisschen angesprochen, eben Reduktion von Liegezeit, wo sinnvoll. Also wir sagen auch immer, was wir natürlich nicht versuchen voranzutreiben, sind irgendwie blutige Entlassungen, wo Patienten gezielt zu früh entlassen werden. Aber es ist schon so, dass bei Themen, die durch das Entlassmanagement geblockt werden, häufig der Patient, ich sag mal, medizinisch schon in den nächsten Sektor übergehen kann oder in die nächste Einrichtung. Aber wir einfach die Thematik haben, dass das noch nicht möglich ist. Und aus meiner Erfahrung will eigentlich auch niemand länger im Krankenhaus bleiben als notwendig. Und somit gewinnt in diesen Fällen dann eigentlich auch der Patient wieder zum Schluss, weil der Prozess einfach besser abläuft. Und der letzte Punkt ist dann das Thema Automatisierung von Dokumentation, die durchaus auch, ich sage mal, MDK-relevant ist. Also wenn wir zum Beispiel über Belegtagsstreichung bei Langliegern nachdenken, haben wir eine sehr gute Dokumentation, um eben zu zeigen, ich habe in einem 20-Kilometer-Radius irgendwie 80 Kurzzeitpflegeeinrichtungen kontaktiert. Alle haben den Patienten abgelehnt, weil keiner Kapazitäten hat, einen MSA-Keim zu versorgen. Und das natürlich eine ganz andere Diskussionsgrundlage ist, als wenn ich einfach nur sagen muss, hey, wir haben irgendwie keinen Nachversorgungsplatz gefunden. Und ein Thema, was da auch in die Kerbe so ein bisschen reinschlägt und brandneu ist, ist das ganze Thema Übergangspflege. Hat der Gesetzgeber gerade, beziehungsweise GKV Spitzenverband und Deutsche Krankenhausgesellschaft, sozusagen verabschiedet, eine Möglichkeit für Krankenhäuser, Patienten sozusagen pflegerisch im Krankenhaus zu versorgen. Und das Ganze auch abzurechnen, auch wenn die Vergütung noch aussteht. Das ist sicherlich dann einer der Hauptpunkte, die entscheiden, ob das in der Praxis auch sinnvoll ist oder nicht. Kann man sagen, die Dokumentation, die dafür notwendig ist, die lässt sich auch hervorragend über so eine Plattform komplett fertig generieren. Und das sind, glaube ich, mal so die Hauptaspekte für sozusagen die Wertschöpfung in der Klinik, was die Prozessebene angeht. Darüber hinaus haben wir natürlich auch verschiedene gesetzliche Vorschriften, jetzt gerade im Kontext KZG etc., die damit erfüllt werden. Und ein Thema, was mich persönlich besonders umtreibt, nicht ganz so offensichtlich im ersten Schritt ist, aber glaube ich eigentlich der große Wert in den nächsten Jahren, wirklich auch strukturierten Datenaustausch mit den nachgelagerten Leistungserbringern im Kontext Entlassmanagement voranzutreiben. Weil wenn es auf der nachgelagerten Ebene dann wieder Pflegekräfte und administratives Personal die ganzen Daten in ihr eigenes Primärsystem eingeben, die Dokumente irgendwie nicht richtig sozusagen übertragen werden etc., das schafft systemisch natürlich nochmal einen enormen Mehraufwand. Und das ist auch eines unserer Anliegen, genau daran zu arbeiten.
Das Stichwort KHZG trifft natürlich hier genau den Nerv und da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Müssen solche Optimierungslösungen denn immer zwingend digital sein?
Ich glaube, es geht heutzutage eigentlich tatsächlich gar nicht mehr anders. Und die Tatsache, dass wir über Digitalisierung als, ich sag mal, als Thema überhaupt so sprechen, hängt nur damit zusammen, dass eben das Gesundheitssystem und Einrichtungen im Gesundheitswesen noch, ich sag mal, so ineffizient unterwegs sind. Und ich sage jetzt absichtlich ineffizient und nicht undigital oder analog, weil wenn ich zum Beispiel unsere Company als Beispiel ansehe, in so einem Startup-Kontext, niemand würde jemals auf die Idee kommen, einen Prozess nicht digital zu lösen, weil es unter keinem Gesichtspunkt irgendeinen Vorteil hat, wenn nicht gerade irgendwie eine menschliche Überzeugungskomponente dabei ist. Das ist, glaube ich, der einzige Aspekt, der das rechtfertigt. Oder man sehr hohe Komplexität bei einem sehr geringen Volumen hat. Das sind auch Fälle, wo es Sinn machen kann, das zu besprechen. Und auch das haben wir natürlich im Gesundheitswesen. Aber ganz grundsätzlich würde niemand mehr, kein Mensch auf die Idee kommen, irgendwas per Fax, per Papier oder sonst zu machen in einem normalen Kontext. Ich glaube, das passiert alles nur aufgrund der sozusagen Vorlimitierung, die wir hier durch alte Legacy-Software, Klinikinformationssysteme, papierbasierte Vorprozesse haben. Und insofern ist, glaube ich, kann man mit voller Ehrlichkeit sagen, in 99% der Fälle kann ein Prozess eigentlich nicht mehr undigital sein heute, wenn man es wirklich effizient machen will.
Wenn wir jetzt die Recare-Lösungen für Entlassmanagement nochmal genauer betrachten, ist dies die brennende Schnittstelle zur Optimierung von Prozessen oder können es vielleicht auch noch größere Baustellen im Bereich der Krankenhäuser geben?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Entlassmanagement an sich natürlich nicht ein oder wir sind nicht so überheblich zu denken, dass das jetzt das große brennende Kernthema im klinischen Prozess wäre. Ich glaube, Krankenhäuser haben ein paar Hauptchallenges und mal abseits sozusagen des klinischen Kernbehandlungsprozesses. Da sage ich immer, das Gesundheitssystem hat mich demütig gemacht und ich will mir gar nicht anmaßen, sozusagen darüber irgendwelche Hypothesen aufzustellen. Aber ich glaube, was relativ offensichtlich ist, eine der Kernherausforderungen, die nicht unbedingt prozessual ist, aber auf die irgendwie alle Prozesse doch auch einzahlen, ist das Thema Fachkräftemangel. Ich glaube, wir werden viel mehr noch in den nächsten Jahren sehen, dass Personal sich einfach für Arbeitgeber entscheidet, für Kliniken, für andere Gesundheitseinrichtungen, weil es dort angenehm ist zu arbeiten. Und das ist zum Schluss zum einen ein Prozessthema, zum anderen auch ein Kulturthema, aber definitiv auch ein Prozessthema, weil es für jemanden, der irgendwie U30 ist, einfach emotional wehtut, ein Faxgerät zu bedienen, was man in seinem privaten Leben noch nie vorher gesehen hat. Und insofern glaube ich, werden wir in diesen Convenience-Aspekt für Fachpersonal deutlich stärker betont sehen. Und eine andere Herausforderung, die, glaube ich, jeder Kliniker auch gut kennt, ist einfach eine Fähigkeit, mit den sich ständig ändernden Regulatorien klarzukommen, also eine gewisse Agilität in den Prozessen beizubewahren und gleichzeitig aber eben alles sehr genau zu dokumentieren. Ich glaube, hier muss man sich nochmal grundsätzlich überlegen, wie kann man das von der Infrastruktur her sinnvoll angehen, um agil zu bleiben und nicht mit jeder Änderung, die kommt. Wir haben ja leider gerade in den letzten Jahren gesehen, dass da massiv viel sich in kurzer Zeit ändern kann, eine gewisse Agilität beibehalten wird, ohne zu viel Aufwand mit jeder Änderung zu vollziehen. Das KZG mit dem Thema Patientenportal schafft jetzt auch nochmal eine Möglichkeit, ich glaube, den gesamten Patientenpfad durch das Krankenhaus eigentlich anzugehen. Mit Aufnahme-, Behandlungs- und Entlassmanagement. Das ist ja im Prinzip eigentlich, wenn man mal zumindest diese großen generischen Kernworte nimmt, der gesamte klinische Kernprozess eigentlich von vorne bis hinten. Und insofern, glaube ich, kann sich da auch noch sehr viel verändern, auch wenn das Patientenportal seine ganz eigenen Herausforderungen hat. Ich glaube, das wird auch eines der frustrierendsten Projekte für die Krankenhäuser, was da auf sie zukommt.
Wenn wir gerade schon das Thema Digitalisierung angesprochen haben, wollen wir natürlich auch nochmal auf den Datenschutz eingehen. Und dazu die Frage, bremst die immer strenger werdende Datenschutzgrundverordnung die Entwicklung hin zu digitalen Prozessen? Und wie groß ist der Einfluss dabei auf bestehende noch analoge Strukturen, zum Beispiel bei der Routinedatenübermittlung?
Also ganz grundsätzlich haben wir Datenschutz selbst nie als unüberwindbares Hindernis kennengelernt. Unsere Erfahrung ist tatsächlich, dass man fast immer einen Weg findet, das technisch umzusetzen und dass wir heute auch schon sehr viele technische Möglichkeiten haben, sozusagen den hohen Schutzanforderungen im Umgang mit sensiblen Daten sozusagen gerecht zu werden. Ich glaube, das größere Problem, was wir in der Praxis haben, ist zum Teil Rechtsunsicherheit, sozusagen ein Mangel an Rechtsprechung, der fragmentierte Datenschutz, also die Tatsache, dass man in Berlin und Bayern zum Beispiel andere und zum Teil deutlich strengere Gesetzgebung hat als in anderen Bundesländern. Das macht es natürlich nicht leicht, eine in der Fläche skalierbare Lösung zu schaffen. Und digitale Services und Produkte können nur gut funktionieren, wenn sie skalieren. Und ich glaube, was wir in Deutschland verstehen müssen, ist im Vergleich zu den USA, China, Indien, Russland etc., haben wir einfach einen relativ geringen Binnenmarkt. Wenn wir den dann auch noch weiter fragmentieren durch verschiedene Anforderungen in Bundesländern und so weiter, dann können wir uns auf jeden Fall sicher sein, dass wir niemals sozusagen erfolgreich schnell digitale Services und Produkte auf internationaler, also international vergleichbarer Ebene sozusagen produzieren. Und ich würde sogar noch weitergehen, dass das eigentlich eines der Kernanliegen der EU sein sollte, einfach einen großen Binnenmarkt zu schaffen, weil in diesen Zeiten, wo Kapital im Überfluss vorhanden ist, jetzt drifte ich so ein bisschen in diese Start-up-Richtung ab, aber ist es einfach unabdingbar, dass man konstant wachsen kann, dass man schnell wachsen kann. Und alles andere, Wachstum heilt quasi alle Probleme, die man als innovative Firma haben kann. Und das ist einfach in einem so fragmentierten, eh schon relativ kleinen Markt nicht möglich.
Wagen wir jetzt noch einen Blick in die Zukunft. Prozesse 2030. Werden bis dahin die Abläufe in den Krankenhäusern vollständig digitalisiert sein?
Ich glaube tatsächlich, ja, vollständig ist natürlich ein starkes Wort. Ja, insofern würde ich auf diese Formulierung jetzt auch nicht wetten. Aber ich glaube, dass wir eine starke Veränderung in der Geschwindigkeit von der Adaption von Innovationen und digitalen Services in Kliniken sehen werden. Ich glaube, historisch hatten wir immer so ein bisschen das Problem, dass Krankenhäuser einfach zu viele Altlasten mit sich rumgetragen haben, als dass sie schnell solche Lösungen adaptieren konnten. Also egal, was man gemacht hat, man hat immer so dieselben kleinen Löcher in den Prozessen, in den Infrastrukturen gefunden. Es gab kein WLAN, man hat einfach gar keine Daten aus dem KIS bekommen. Da gab es irgendwo was, das wurde auf einem Blatt Papier in der Station, auf der Station ausgefüllt. Deswegen war es immer leichter für die Leute, das ins Fax zu stecken, als es nochmal abzutippen. Und ich glaube, dass wir mit dem KZG Und wahrscheinlich auch den darauffolgenden sozusagen erhöhten Investments in diesem Bereich eine Grundlage schaffen, wo mal ein Aufbau von erweiterten Services und die nächsten Schritte dann einfach diese Schmerzen nicht mehr haben und dadurch deutlich schneller auch in die Praxis gelangen können. Ich glaube zum Beispiel, der Gesetzgeber hat mit ISIG einen sehr guten Vorstoß gemacht. Also die Gematik hat ja mit dem ISIG-Standard im Prinzip Feierschnittstellen für Primärsysteme von Kliniken vorgeschrieben. Mit ISIG 2.0 wird es auch auf einen sinnvollen Scope immer weiter ausgebaut. ISIG 1.0 beschäftigt sich ja primär mit Patientenstammdaten, was dann für viele Use Cases immer noch nicht, ich sag mal, großartig ist, aber immerhin ein Anfang. Und wenn wir diesen Weg weiterverfolgen, glaube ich, werden wir zu einem Punkt kommen, wo einfach solche neuen Prozesse und Modelle viel schneller adaptiert werden können und wir dann wirklich eigentlich die Geschwindigkeit von Digitalisierung, wie sie eigentlich sein sollte und auch in anderen Branchen ja mittlerweile ist, sehen werden. Und insofern wäre ich optimistisch, dass wir das bis 2030 tatsächlich sehr gut hinkriegen. Ich war einmal in den USA in San Diego bei einem Krankenhaus, beziehungsweise einem Krankenhaus oder Healthcare-System besser gesagt und hatte dort auch mal gefragt, wie das Management den Return on Invest von den ganzen digitalen sozusagen Services und Leistungen, die die dort anbieten, bemessen, weil wir in Deutschland die Herausforderung haben, dass Krankenhäuser einfach nicht super investitionsfähig sind, was diese Themen angeht und sich eigentlich alles, was angeschafft wird, irgendwie auch sozusagen monetär Cashflow-positiv wieder direkt rentieren muss, eben aufgrund dieser beschränkten Investitionsfähigkeit. Und die Aussage war tatsächlich, dass ihnen das völlig egal ist, sondern dass Digitalisierung dort eine strategische Komponente hat und die davon ausgehen, dass wenn sie das nicht gut machen, es sie in 20 Jahren einfach nicht mehr gibt oder in 10 Jahren. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Perspektive. Und wenn wir wieder auf Fachkräftemangel und Co. wiederkommen, haben wir, glaube ich, dieselbe Situation hier. In den USA schlägt natürlich irgendwie der privatwirtschaftliche Wettbewerb stärker durch im Gesundheitssystem. In Deutschland haben wir die Situation, dass auch eigentlich nicht überlebensfähige Träger politisch weitergetragen werden. Aber grundsätzlich über einen langen Zeitraum wird es dieselbe Tendenz, glaube ich, auch geben.
Vielen Dank, Max, für deine tollen Einschätzungen zu diesem Thema. Und jetzt zum Schluss kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch einen Expertentipp auf den Weg geben.
Dafür würde ich tatsächlich gerne nochmal auf das Thema Datenschutz zurückkommen. Ich habe vorhin gesagt, dass das grundsätzlich für uns nie ein großer Blocker gewesen ist in der Praxis. Was wir aber schon gemerkt haben, ist, dass eigentlich nicht der formal juristische Datenschutz das Problem war, durchaus aber sozusagen eine von vornherein negativ eingestellte sozusagen Meinung der Leute aufgrund negativer Erfahrungen mit Datenschutz in der Vergangenheit. Es geht viel mehr, wenn man wirklich schaut, wie kann man es umsetzen und wenn man sozusagen im Kopf sich die Einstellung beibehält, ich will diese Lösung anschaffen und jetzt schauen wir, wie wir das hinkriegen, versus geht das denn überhaupt? Und dann schaut, aus welchen Gründen es nicht gehen könnte, kommt man zu fundamental anderen sozusagen Ergebnissen. Und deswegen würde ich da jeden einfach nochmal ermuntern wollen, lasst euch nicht von Datenschutzthemen abschrecken. Es geht trotzdem sehr, sehr viel in der Praxis, wenn man sich überlegt, wie können wir das sozusagen gemeinsam auch so einführen und implementieren, dass das Ganze sozusagen eben datenschutzkonform ist. Und das ist, glaube ich, auch oft mehr ein Kulturthema als ein formal juristisches Thema.
Lieber Herr Greschke, wir bedanken uns für das Gespräch. In der nächsten Folge sprechen wir über die Finanzierung in Krankenhäusern. Außerdem können Sie sich jederzeit zu aktuellen Themen auf unserer Homepage ku-gesundheitsmanagement.de, unserem Newsletter oder in unserem Fachmagazin KU Gesundheitsmanagement informieren. Schalten Sie doch auch in der nächsten Folge wieder ein.